glaube, dass Teilhabe schon auch eine Frage von Haltung ist. Also wenn man die Haltung hat, hey, hier bist du willkommen, hier darfst du sein, wo du bist, und wir sind ganz gespannt auf deine Ideen, auf deinen Input, auf dein Feedback und auf deine Mitgestaltung, dann passiert da ganz viel, glaube ich.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJA-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichl.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer Episode 32, soziale Teilhabe junger Menschen. Und wir sind heute im Headquarters von der Hobby Lobby und sitzen neben der Geschäftsführerin Rosa Bergmann. Hallo Rosa, danke, dass wir da sein dürfen.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Wir werden jetzt in die kommende Stunde, knappe Stunde gemeinsam verbringen und über die soziale Teilhabe junger Menschen sprechen. Bevor wir aber starten, da möchte ich dir, auch so wie allen unseren anderen Gästen, kurz die Möglichkeit geben, dich selber vorzustellen. Wer ist die Rosa und was macht dich als Menschen aus?
Ich bin die Rosa Bergmann. Ich bin Gründerin von der Hobby Lobby und auch Geschäftsführerin, leite sie jetzt mittlerweile seit 6 Jahren. Und Mama von 2 ganz süßen Töchtern.
Auch aus Transparenzgründen, wir kennen uns ja schon länger und wir durften auch schon einen anderen Podcast zusammen aufnehmen. Und jetzt in diesem Kontext freue ich mich jetzt auch, dass wir die ÖJAB und auch die Hobby Lobby jetzt auch aktuell Kooperationspartner sind. Dazu ein bisschen später, vielleicht auch mehr. Aber ja, sprechen wir mal über die Hobby Lobby und tauchen damit dann auch gleich ins Thema ein. Was steckt hinter der Hobby Lobby? Wie ist die Idee entstanden? Was war da deine persönliche Motivation, dich gerade für die soziale Teilhabe junger Menschen stark zu machen?
Ich habe im Jahr 2017 mit Teach for Austria begonnen, ein Leadership-Programm für ehemalige, für Akademikerinnen, die dann sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzen möchten und in Schulen, mittlerweile auch Kindergärten und Volksschulen, aber damals nur Mittelschulen, unterrichten. Genau, und ich habe in Liesing zu unterrichten begonnen und habe eben dort Kinder und Jugendliche kennengelernt, wo eben das Thema Teilhabe ein total großes war, weil sie eben ausgeschlossen waren von Freizeitmöglichkeiten. Ich habe dann irgendwie die Kinder eben immer besser kennengelernt, die ich dort unterrichtet habe, und habe realisiert, dass sie eben keinen Zugang haben zu Freizeitangeboten, zu außerschulischer Bildung, weil die eben mit sehr hohen Kosten verbunden sind und weil eben Kosten ja oft ein Grund sind, warum Kinder keine Teilhabe erleben können oder viele Kinder keine Teilhabe erleben können. Genau, und ich hatte da eben unter anderem eine Schülerin, die immer am Freitagnachmittag in der Schule geblieben ist und gesagt hat, ich würde so gerne da bleiben, mach doch was Sinnvolles, mach einen Freizeitkurs, geh tanzen, geh töpfern, weiß ich nicht, was dir Spaß machen würde. Halt, und sie mich damals mit eben großen Augen angeschaut und gesagt hat, das kann ich mir nicht leisten, wie sollen meine Eltern das zahlen? Genau, da ist so ein bisschen die Idee entstanden, naja, ich hatte all das in meiner Kindheit. Ich hatte Optionen für Klavierstunden, Fußball, Tanzen. Also mir wurde das immer ermöglicht. Aber ist mir eben bewusst geworden, ja, das ist schon echt teuer für die Kinder. Und so ist irgendwie die Idee entstanden. Und auch das Konzept für die Hobby Lobby heute, also dass eben Ehrenamtliche unterstützen und man so die Kosten für diese Kurse recht gering halten kann und die Kinder so gratis teilnehmen können.
Also es gibt pro Jahr oder pro Schuljahr 2 Kursphasen,
genau.
Denke ich, die sind
pro Semester,
10 bis 12 Wochen. Und ihr stellt da immer einen Stundenplan zusammen, genau. Für Freizeitaktivitäten am Nachmittag.
Genau.
Und die KursleiterInnen machen das Ehrenamt.
Genau, und werden begleitet von unserem hauptamtlichen pädagogischen Team, die immer am Standort sind und unterstützen.
Und wie viele Standorte habt ihr da mittlerweile?
Mittlerweile sind wir an 16 Standorten vertreten, in 3 Ländern.
In 3 Ländern
mittlerweile. In 3 Ländern sogar. Wir sind 2-mal in Rumänien, 1-mal in Deutschland und 13-mal in Österreich.
Und ich nehme an, wenn ihr auch so expandiert, dass auch der Rücklauf sehr hoch ist.
Ja, total. Also wir begleiten im Moment zwischen 2.600 und 3.000 Kinder pro Woche und haben eine Warteliste von auch nochmal knapp 1.000 Kindern. Also der Andrang ist riesig. Wir könnten eigentlich noch viel mehr Kurse füllen. wir sind einfach an den absoluten Kapazitätsgrenzen
im Moment. Auch schön, dass wir dann auch so einen Kurs gemeinsam jetzt auch dieses Jahr machen dürfen. Also das KI-Medienlabor für junge Menschen.
Ja, richtig cool.
Und dann auch unsere Zielgruppen. Auch wir arbeiten mit jungen Menschen zusammen. Jetzt aber im schulischen Rahmen, würde ich sagen, im Ausbildungsrahmen. Und es ist auch schön, auch diese Komponente jetzt da mit drinnen zu haben, diesen außerschulischen Rahmen.
Ja. Ist doch auch nochmal ganz anders, ein außerschulischer Rahmen, oder?
Also ja, ganz anders, ja. Weil, so wie du es auch gesagt hast vorher schon, ich glaube, es ist manchmal die Dimension auch nicht so klar sichtbar auf den ersten Blick, wie sehr das dazu beiträgt für die eigene Kompetenzsteigerung, weil man es auch nicht hinterfragt. Und du ja auch selber gesagt hast, du kanntest das aus deiner Kindheit oder Jugend nicht, dass man an Freizeitaktivitäten vielleicht gar nicht teilnehmen kann, auch aus finanziellen Gründen. Und ich glaube auch, dass die eigenen Privilegien, vielleicht ist man sich denen nicht immer so bewusst, aber wenn man sich dessen bewusst wird, geht das auch mit sozialer Verantwortung einher. Was mache ich mit diesen Privilegien? Und ja, umso schöner finde ich es natürlich, wenn dann auch so eine Initiative daraus entsteht und auch nicht selbstverständlich. Aber jetzt abseits von Privilegien oder nicht, jetzt auch in der eigenen Jugend oder Kindheit, gab es jetzt auch, wenn du zurückblickst, in deiner eigenen Jugend so Momente, wo du gemerkt hast, meine Stimme, meine Ideen, die werden wirklich gehört, das zählt wirklich, auch als junger Mensch.
Ja, ich glaube, es gab die Momente in meiner Bildungslaufbahn schon immer wieder. Also ich war, keine Ahnung, Klassensprecherin, Schulsprecherin bei mir in der Schule zum Beispiel, da konnte ich sehr viel mit, also es war auch eine sehr spezielle Schule, ich war auf einer Modeschule mit sehr wenig Schülerinnen, also wir waren nur 100 Schülerinnen und da, das war alles sehr familiär und klein und deswegen, glaube ich, wurde ich da gehört. Ich wurde auch von meiner eigenen Familie, glaube ich, sehr gehört im Großwerden. Ich glaube, dass gehört werden für junge Menschen totales Privileg ist, weil politisch werden sie selten gehört. Umsonst heißen wir die Hobby Lobby, weil wir auch ein bisschen eine Lobby sein wollen für junge Menschen. Ja, und wenn man die Jugendlichen selber fragt, es gibt ja viele Umfragen, die fühlen sich nicht gehört. Also die fühlen sich vielleicht, so wie ich eben erzählt habe, in ihrer eigenen Klasse gehört oder in ihrer eigenen Schule gehört. Genau. Ja, aber also das ist tatsächlich auch ein Indikator in unserer Wirkungsmessung, wo wir uns anschauen, hast du das Gefühl, die Erwachsenen in der Hobbylobby hören dir zu, fühlst du dich gehört, fühlst du dich zugehörig, das fragen wir alles ab. Und das ist wesentlich größer, der Prozentsatz ist, glaube ich, bei 80%, als im Vergleich in deinem Alltag, fühlst du dich von Erwachsenen generell gehört. Politik fragen wir noch gar nicht ab, sollten wir vielleicht auch anfangen. Fühlst du dich von der Politik gehört oder quasi nur sozusagen in deinem eigenen Umfeld? Weil selbst im eigenen Umfeld ist es schon mal viel kleiner.
Ja, also dass wir die nächste Frage schon vorweggenommen, auch wo wir aktuell stehen oder deiner Einschätzung nach aktuell stehen bei der sozialen Teilhabe.
Ja, ich finde es eine super schwierige Frage auch, weil ich glaube, es ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Ich meine, es gibt auch wahnsinnig privilegiert aufwachsende Kinder, denen vielleicht nicht zugehört wird, weil aus anderen Gründen die Eltern zum Beispiel keine Zeit haben oder in der Schule, keine Ahnung, sich anecken und nicht gehört werden. Ich glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich schon noch sehr stark diese Info quasi fahren, das weise Alter, die Lebenserfahrung, die schlauen Erwachsenen und die noch nicht so schlauen Kinder. Also so, die ja noch lernen müssen. Und so ist ja auch unser Bildungssystem irgendwo aufgebaut, oder? Ich glaube aber, dass wir oft als Gesellschaft unterschätzen, was Kinder selber können und was wir von ihnen lernen können. Die Art zu denken, dieses Kuriose herausfinden, diese Neugier, die ein Kind ja mitbringt in Wirklichkeit. Und dieser Weiterentwicklungswille und dieser Spaß und diese Motivation. Jedes Kind oder fast jedes Kind möchte gerne in die Schule gehen, wenn es in die Schule kommt am Anfang. Und ich weiß nicht, wenn man sich am Ende der Volksschulzeit anschaut, wie viele Kinder noch gerne in die Schule gehen, das machen wir sehr schön kaputt, auch gesamtgesellschaftlich. Und ich glaube, wovon ich gerne weggehen möchte, ist auch irgendwie ein Finger zeigen auf wer auch immer da schuld ist, sondern eher ein Hinzu. Das geht auch anders und das müsste auch anders gehen. Und keine Ahnung, Kinder, Jugendliche sind Entdecker und Forscherinnen und wollen wissen und wollen lernen und wollen was erreichen, wollen mitbestimmen, wollen teilnehmen können, wollen, dass man ihnen zuhört. Deswegen ist es so, da gibt es einfach noch einen Riesenweg zu gehen.
Welche Erfahrungen hast du da jetzt auch mit der Hobby Lobby gemacht? Also welchen Wert haben diese außerschulische Projekte oder nennen wir es informelle Bildung oder außerschulische Bildung? Und welche Möglichkeiten bieten die, um auch Teilhabe zu fördern?
Ich glaube, ganz viele. Also ich glaube, generell, also die Hobby Lobby würde sich, glaube ich, Teilhabe als großes Beiwort geben wahrscheinlich, weil eben allein mit dem Zugang zu diesen Kursen gratis ermöglichen wir ja ganz viel Teilhabe für diese Kinder und Jugendlichen. Und gleichzeitig ist der außerschulische Bereich ein Bereich, wo es einfach um Freiwilligkeit geht. Also die Kinder kommen ja, weil sie wollen. Wir zwingen sie nicht, wir haben die Standorte, sie müssen sich anmelden, die Standorte sind außerhalb der Schulen. Das heißt, da gibt es total viele Optionen, im Großen sowie im Kleinen. Also generell geben wir ihnen Zugang und Teilhabe überhaupt zu diesen Angeboten. Und andererseits versuchen wir aber in der gesamten Organisation auch immer wieder Teilhabemöglichkeiten zu schaffen. Also vielleicht nachher dazu noch ausführlicher, aber bei uns gibt es auch zum Beispiel das Youth Leaders Programm, was ein Leadership-Programm ist für ehemalige Teilnehmerinnen, also Kinder, die selber irgendwie bei uns im Kurs waren und die gerne mehr gestalten möchten und irgendwie den anderen was beibringen. Die können Co-Kursleiterinnen werden und ein ganzes Jahr quasi sozusagen selber Teilhabe erfahren und weitergeben an die Kinder und so. Und genau, also da versuchen wir irgendwie sehr viele Möglichkeiten zu setzen und zu gestalten.
Gibt es da auch ein Beispiel oder eine Situation, an die du dich erinnerst oder die du hier teilen möchtest, wo du das erlebt hast, jetzt vielleicht auch in der Hobby Lobby, wenn junge Menschen da wirklich mitreden, da passiert dann auch tatsächlich etwas.
Ja, ist ganz lustig. Da gibt es ganz viele Momente. Es gibt schon so den einen großen, den ich im Kopf habe sozusagen, das war, weil er einfach so maßgeblich war, der Manu ganz am Anfang, einer unserer Youth Leader, aber damals war er noch kein Youth Leader, damals war er ein Teilnehmer aus der noch ganz ersten Pilotphase, der irgendwie im Street-Kurs war und sich immer reingefuchst hat in die Techniken und wo irgendwie, ich habe den Kurs damals noch gemacht selber, wo ich immer gesagt habe, keine Ahnung, was du da kannst. Ich war schon an meinem Limit von Wissen und er hat sich immer noch über YouTube und irgendwas zusätzlich und irgendwelche Bücher aus der Bücherei ausgeborgt und irgendwelche ganz orgen Techniken irgendwie gelernt. Und dann so, kann ich das mal beibringen und darf ich auch mal Verantwortung übernehmen? Kann ich bei euch ein Praktikum machen? Und so ist dann total die Idee fürs Youth Leaders Programm überhaupt erst geboren worden, weil die Kinder eben selber so nach Verantwortung und Teilhabe lechzen, weil sie gern mehr mitgestalten möchten und weil wir halt gemerkt haben, okay, hier sind offene Menschen, die das total zulassen. Klar, mach dein Ding, unterrichte die Jüngeren. Cool, finde ich eigentlich leiwand so. Und das war einer von vielen Momenten irgendwie, wo eben Jugendliche so mitgeredet haben. Jetzt hatten wir gerade einen Innovationsprozess mit Wirkt, einer befreundeten Organisation, die eben auch so Begleitungsprozesse im Sozialbereich auch umsetzen. Und da haben wir auch zum Beispiel Innovationsworkshops mit Kindern gemacht und haben sie gefragt, hey, welche neuen Ideen hättet ihr denn noch? Und kamen ganz viele tolle Vorschläge von den Jugendlichen auch. Und ja, ich glaube, dass Teilhabe schon auch eine Frage von Haltung ist. Also wenn man die Haltung hat, hey, hier bist du willkommen, hier darfst du sein, wo du bist und wir sind ganz gespannt auf deine Ideen, auf deinen Input, auf dein Feedback und auf deine Mitgestaltung, dann passiert da ganz viel, glaube ich.
Kannst du auch beobachten, du hast es selber auch gesagt, du hast ja auch selber unterrichtet an Schulen. Wie reagieren Institutionen oder vielleicht auch wir Erwachsene, wenn junge Menschen plötzlich auch Verantwortung übernehmen wollen? Kommt doch manchmal Widerstand?
Sicher. Es kommt sicher viel Widerstand. Ich glaube, es ist sehr personenabhängig. Ich glaube eben, das ist die Frage. Ja. Es gibt Menschen, die finden das toll, die fördern das. Das sind dann die Lehrkräfte, an die sich die Kinder ihr Leben lang erinnern, weil die eine Person hat an mich geglaubt und die eine Person hat mir gesagt, du kannst das und so coole Ideen. Und dann gibt es natürlich auch die uns anderwärtig bringen und sagen, hier ist die Tür. Ich wurde regelmäßig von meiner Geografielehrerin vor die Klasse gesetzt, weil ich gewagt habe anzuzweifeln, ob das alles wirklich so ist. So. Ja. Eine gute Schülerin, das war total okay, ich habe es gut überlebt. Aber es gibt eben solche und solche. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viel Widerstand. Und gerade, ich meine, im kleinen Rahmen vielleicht weniger, im großen generell. Also so
oder Grenzen.
Grenzen, ganz viele Grenzen. Ich meine, Kinder dürfen ja gar nicht wählen. Also man darf ja auch erst mit 16 wählen. Und da gibt es coole Projekte, aber es gibt, glaube ich, auch extrem viel Widerstand. Und gerade auch in der Schule, ich glaube, es gibt super progressive Schulen, wo sehr viel gewünscht wird, dass Kinder mittun, mitentscheiden und mit Verantwortung tragen. Und es gibt aber auch einfach Schulen, wo es heißt, nein, du lernst hier und bitte, wo ich teilweise schon auch erlebt habe, dass Lehrkräfte die Augen verdrehen, wenn Kinder überhaupt über den Tellerrand hinaus denken möchten und über, also wo man schon sehr klein gehalten wird als Kind und wo man einfach ein braver, toller, guter Schüler ist, unter Anführungszeichen, wenn man sitzt, sich nicht meldet und brav abschreibt, was an der Tafel vorgeschrieben wird. Das sind die Musterschülerinnen. Und weiß ich nicht, ob das noch so zeitgemäß ist. Meine Musterschülerinnen waren immer die, die irgendwie ein bisschen Troubles gemacht haben und halt irgendwie mich hinterfragt haben auch. Also so, die Rolle, natürlich ist es unangenehm für dich als Lehrkraft, wenn dich deine Schülerinnen anzweifeln. Auch als Mutter oder als Vater ist das nicht so geil, wenn die Kinder sagen, aber da ist irgendwie, das hast du gestern anders gesagt und das stimmt jetzt irgendwie nicht mehr so zusammen. Und wenn wir aber die Größe haben zu sagen, ja, hey, natürlich ist da der Raum für deine Mitgestaltung und hey, das wäre mein Vorschlag. Und solange du dir nicht wehtust und jemandem anderen nicht wehtust und mein Auftrag ist schon, dass wir hier in unserem sicheren Rahmen uns bewegen, aber wenn du die Grenzen hinterfragst, bin ich froh. Weil ich finde es cool, dass du um die Ecke denkst und ich finde es cool, dass du Verantwortung übernehmen willst und mithelfen willst.
Ja, ich glaube, da dürfen wir Erwachsene natürlich auch in die Selbstreflexion gehen, inwieweit wir das dann noch immer zulassen, auch wenn wir die besten Intentionen haben und natürlich, so wie du es gesagt hast, auch im Alltag jetzt, sei es als Lehrkraft oder vielleicht auch als Mutter oder in anderen Kontexten, wie sehr wollen wir tatsächlich hinhören, wie sehr halten wir das selber aus und auch die eigene Haltung auch natürlich hinterfragen, weil ich denke schon, dass auch zur Teilhabe auch dazugehört, auch ehrliches Feedback geben zu können. Ich würde in dem Kontext auch gerne über unsere neue Welt der Arbeit sprechen, auch weil ich glaube, dass auch euer Programm speziell natürlich auch eine Vorbereitungsmaßnahme ist. Ihr, du hast ja aber gesagt, ihr habt selber auch aus den Impulsen der Teilnehmer heraus ist ein Leadership-Programm ins Leben gerufen und jetzt auch, wenn wir über New Work sprechen oder lesen, geht es viel um Selbstorganisation, Sinnhaftigkeit, Beteiligung. Welche Verbindung siehst du da zwischen soziale Teilhabe schon in jungen Jahren und dieser neuen Arbeitskultur, die gefordert wird?
Ja, also ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial, das früh zu lernen und eben auch sowas wie, also man sagt ja auch, irgendwie, es gibt Studien, die sagen, dass man bis zu 70% seines Wissens und seiner Kompetenzen im informellen Kontext erlernt. Also 70%. Also nur 30% in den formalen Bildungseinrichtungen und den Rest halt von Familie, Bekannten und Freiwilligen, Freizeitangeboten zum Beispiel. Also da, ich glaube, dass da ganz viel Raum zum Üben ist für genau diese Kompetenzen, Selbstreflexion, Frustrationstoleranz, mich selbst organisieren, all diese Teile, die ja dann auch relevant sind, um diese neuen Konzepte umzusetzen. Partizipation, also da gibt's ja Teamwork, also da gibt's ja ganz viel, was da gelernt werden kann einerseits. Gleichzeitig glaube ich, es wird ja viel gefordert, diese neue Arbeitsmodelle. Und dann gibt's aber doch die Stimmen, die sagen, oh, diese neue Generation, die nicht arbeiten will. Yeah. Alle faul, alle setzen ihre Grenzen. Also irgendwie
die auch diese Arbeitskultur in Frage stellen.
Genau, diese Arbeitskultur auch total in Frage stellt. Und da clasht es halt im Moment, finde ich, schon noch extrem. Also wir setzen so zwei Maßstäbe an und auch ganz verschiedene Erwachsene setzen sehr unterschiedliche Maßstäbe an. Also manche Organisationen haben total flexible, ja, teilst dir selber ein, Homeoffice-Regelungen, Hauptsache die Arbeit ist gemacht, Arbeitszeit ist nicht so wichtig, ist schon wichtig, dass es euch auch gut geht. Und dann gibt es immer noch die Organisationen, die sagen, du musst um 8 Uhr einstempeln und wenn du um 19.30 Uhr gehst, haben wir das Gefühl, du bist faul. Also es gibt so sehr, ich glaube, da wachsen die jungen Menschen von heute schon auch mit sehr ambivalenten Ansprüchen auf, also so entweder oder und sowohl als auch. Genau, aber ich glaube auch so mit Arbeitszeitreduzierung, 4-Tage-Woche, also da gibt es ja schon viele Varianten, wo die Stimmen auch lauter werden, wo dann eben Freizeitgestaltung, Lernen in der Freizeit, Weiterbildung in der Freizeit total wichtig werden kann. Und wo es halt auch eine gute Form von Selbstführung erfordert, weil wenn ich mich eben so frei einteilen muss und so frei arbeiten kann, dann brauche ich da aber auch ganz wichtige Kompetenzen. Und dann brauche ich mehr als, ah ja, ich schreibe brav von der Tafel ab, sondern muss ich mich ja selbst auch organisieren können. Und da ist Teilhabe ganz wichtig, weil ich glaube, desto mehr ich schon lernen und ausprobieren kann am Anfang als Kind, als jugendliche Person, umso mehr lerne ich ja. Ich kann das ja nicht von heute auf morgen können.
Ja, also eine Vorbereitung oder auch sich selbst ausprobieren zu können. Jetzt bist du ja nicht nur eine Lobby oder ihr für junge Menschen, sondern du bist selber auch Geschäftsführerin und hast die Hobby-Lobby aufgebaut. Wie sieht es da bei euch mit der Arbeitskultur aus oder wie erlebst du diese auch diesen Clash manchmal zwischen New Work oder ich sage jetzt mal vielleicht konservativeren Arbeitsmodellen. Ja. Wo steht ihr da aktuell?
It's an ongoing process, würde ich sagen. Also es ist urspannend, weil eine Organisation macht ja so total viele Phasen durch. Ja. Von der Gründung, wo alles so im sehr ehrenamtlichen Spirit gelaufen ist. Ja, wir probieren mal und geil und aufregend und neben der vollen Arbeit, ich war ja noch voll in der Schule am Anfang, also so
als Lehrkraft
und daneben quasi die Hobby Lobby aufgebaut mit meinen Mitgründerinnen und so eben zuerst dieser ehrenamtliche Spirit, alles geil, alles startet, dann der erste, oh mein Gott, wir haben kein Geld, dann muss man mal Fundraising aufbauen, dann muss man Strukturen aufbauen, dann kommt so der erste Wachstumsschub, wo man irgendwie so, wo eben alles sehr aufregend ist, aber auch die ersten, okay, wie macht man das eigentlich, wo kriege ich einen Arbeitsvertrag her, Leute anstellen und so, also dieser erste Modus. Und dann kommt sozusagen mit immer mehr Wachstum immer mehr Menschen dazu. Mittlerweile sind wir ein Team von fast 30 Mitarbeitenden, hauptamtlich und 200 Ehrenamtlichen. Da müssen ganz andere Prozesse da sein. Also das ist sehr viel so im Wandel bei uns, weil eben wir von Phase zu Phase gehen. Und eben wir eben jetzt gerade lustigerweise das Team auch total nach Strukturen, Prozessen, Rahmenbedingungen, Hierarchien lechzen eigentlich, ja. Was total untypisch ist für so, aber eigentlich im Organisationszyklus wieder total typisch, weil eben desto größer die Organisation wird, desto mehr fordern die Leute natürlich auch Stabilität und Routinen ein.
Und Strukturen natürlich. Und dann gibt es unterschiedliche, also genau. So habe ich die Erfahrung gemacht, auch Menschen, die in unterschiedlichen Rahmenbedingungen gut arbeiten können, während manche einen sehr engeren Rahmen bevorzugen, weil sie dann noch besser in die Produktivität kommen. Sie fühlen sich andere wieder ganz eingeschränkt.
Genau. Und dann einfach, also was wir da versuchen, ist halt unsere Mitarbeiterinnen da gut zu kennen und zu schauen, was braucht jeder, auch in dem Rahmen darauf eingehen zu können. Manche brauchen eben ein abgesteckteres Arbeits- und Verantwortungs-, einen abgesteckteren Verantwortungsbereich und andere brauchen eine totale bigger picture und Strategie und Vision und einen größeren so Bereich, in dem sie sich bewegen können. Also es ist, da versuchen wir sehr darauf einzugehen. Genau, und dann ist es einfach ein Lernen. Es ist viel ein Lernen. Ich habe das ja nicht, also ich habe zwar eine wirtschaftliche Ausbildung, weil ich ein VWL-Studium habe, aber ich habe es ja nicht gelernt. Also man lernt ja nicht Geschäftsführung sein. man lernt, indem man es tut und dann ist man, irgendwann hat man dann schon viel gesehen und kann dann schon, glaube ich, auf manche Herausforderungen anders eingehen. Aber ja, man muss sich beraten lassen, Unterstützung holen, die richtigen Köpfe ins Team holen, auch die da wieder supporten, bei dem, was man selber nicht kann zum Beispiel. Das ist ein Prozess. Aber ja, da gibt's, also ich finde, da gibt's so viele verschiedene Strömungen und Ideen und wir haben ganz viele so New Work Aspekte dabei, aber wir haben auch sehr konservative Aspekte dabei. Wir bauen uns da so ein bisschen die Struktur, die für uns am besten passt.
Ja, klar, weil wenn ihr auch einen Rahmen für junge Menschen gebt, der ist ja auch an gewisse Uhrzeiten gebunden zum natürlich, Beispiel, ja, und da ist das natürlich auch die Arbeitszeit bis zu einem gewissen Maß dann auch flexibel.
Genau, oder da ist dann zum Beispiel kein Homeoffice möglich, weil halt wir Mitarbeiterinnen haben, die sind immer am Standort mit den Ehrenamtlichen und den Kindern, die haben nicht die Freiheit. Die haben vielleicht außerhalb der Kursphase wieder mehr Freiheit, aber nicht in der Kursphase.
Genau. Und das auch gut in Einklang zu bringen. Aber ja, natürlich, wenn eine Organisation wächst und damit eben auch die Strukturen sich dann auch verändern, ongoing process, wie du schon gesagt hast, wann hast du das für dich selber erkannt, dass du auch eine gute Geschäftsführerin werden kannst oder sein kannst?
Ah, lustig, das habe ich noch gar nicht erkannt. ich liebe unser Team, ich liebe unsere Organisation und ich liebe meinen Job. sowohl als Mutter als auch als Geschäftsführerin. Aber da bringt auch Herausforderungen. Und ich glaube, ich würde mir nicht die Rollen zu schreiben, gute Geschäftsführerin zu schreiben. Ich bin eine super Fundraiserin. Ich bin, glaube ich, eine gute Strategin. Ich kann wirklich gut strategische Prozesse anstoßen, Vision, so Skalierung, das kann ich alles super. Geschäftsführen fällt mir immer wieder auch noch schwer. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, also das einfach mit dem Team auch, also einfach auch zu sagen, hey, ich kann nicht alles perfekt und das ist nur mein Ansatz und lass uns drüber sprechen auch und da immer wieder auch mich zu reflektieren. Vielleicht macht mich dann das dann irgendwann auch zu einer guten Geschäftsführerin, mich viel zu reflektieren, zu hinterfragen, zu schauen, was passt zu uns als Organisation, was braucht meine Organisation.
Ja, auch diese Transparenz. Ja,
diese Transparenz auch vielleicht, zu genau. Ja, und das ist sicher auch ein Learning and Failing. Also ich bin ganz oft keine gute Geschäftsführerin, ich bin ganz oft viel zu ungeduldig und streng. Und dann muss ich wieder schauen, ah ja, und anpassen und korrigieren und lernen und so. Genau, und ich bringe da, glaube ich, einfach viel Lernbereitschaft mit. Ich bin eine super Co-Geschäftsführerin, die mich in Wien auch unterstützt oder generell auch unterstützt, aber in Wien auch die operativen Prozesse total übernommen hat zum Beispiel. Und ja, also ich glaube, und wir versuchen, und das ist lustig, ich versuche halt das auch unser Management-Team immer wieder anzupassen, neue Leute mit reinzunehmen, weil, ja, ich glaube, es ist ein sehr unterschiedliches Kompetenzprofil, eine gute Gründerin zu sein, mhm, eine gute Geschäftsführerin zu sein. Und da muss ich halt jetzt mitwachsen. Und manchmal ist es ein Muss. Ja, und manchmal macht es mir auch kein oder nicht so viel Spaß. Aber manchmal macht es mir auch sehr viel Spaß, weil es neue Optionen gibt und neue Lernfelder. Genau. Aber es ist auf jeden Fall eben, dann kriegt man tolle Rückmeldungen von den Kindern oder jetzt haben wir, keine Ahnung, ein Elternarbeitsprojekt gestartet und 500 Rückmeldungen von Eltern bekommen und dann kriegt man auch wieder Energie daraus, sich den härteren und schwierigeren Themen zu widmen und sich die kritischeren Felder genauer anzuschauen.
Also das ist vielleicht auch ein guter Stichpunkt, auch Eltern, ja. Weil natürlich, wenn ihr mit jungen Menschen arbeitet, die sind zwischen 10 und 14 Jahren.
8 und 16 mittlerweile.
Also 8 und 16.
Ja, wir haben es schon ein bisschen vergrößert.
Ein bisschen ausgeweitet. Ja. Und natürlich aktiv auch die Partizipation von Ihnen gefördert wird. Wie geht es euch dann mit der Elternarbeit?
Ja, die fangen, also wir haben immer schon viel Elternarbeit gemacht und da fangen wir auch gerade mit strukturierteren Projekten an. Das ist noch nicht so weit, dass man schon viel darüber erzählen kann, aber es ist auf jeden Fall eine super wichtige Zielgruppe, weil...
Also, aber das habt ihr erst noch im Prozess dann
genau, für uns erkannt. Genau, dass das noch super wäre, da noch mehr zu machen. Ich meine, Eltern, wir kennen das gut, haben sehr begrenzte Zeitressourcen. Das heißt, es muss halt natürlich auch was sein, was ihnen zusätzlich zu ihren anderen Verpflichtungen, Kinderbetreuung, Arbeiten, Ausbildung, Arbeitssuche, was auch immer sie quasi beruflich machen oder sich hinentwickeln, gut reinpasst. Also wir versuchen, ressourcenschonend die Eltern mitzunehmen und zu schulen, zu begleiten, zu stärken, ihnen Wissen über ihre Kinder mitzugeben, das wir eben auch sehen. Genau, und da sind wir gerade so ein bisschen im Prozess, ihnen auch Teilhabe zu ermöglichen. Mhm. Mal schauen, ob es klappt.
Ja. ist natürlich auch ein wieder neuer Aspekt.
Ja, und ein urspannender Aspekt. Und
neue Perspektive bringt, ja.
Ja, und vor allem seitdem ich selber Mama bin, sehe ich ganz oft auch, also ich meine, uns geht's total gut als Familie, aber auch wir denken oft im Moment so, boah, viel Geld, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, um Teilhabe für mein Kind zu ermöglichen. Und das ist schon auch ein Thema, das mich stark beschäftigt. Das können einfach auch nicht alle Familien ermöglichen. Und ganz wenig und immer weniger, weil durch die Teuerung und alles Mögliche jetzt hier einfach wirklich reduzierte Ressourcen da sind. Und da arbeiten wir gerade dran, was können wir da als Hobbylobby noch ermöglichen.
Ja,
und
jetzt auch
Impulse setzen.
Ja, ich denke, natürlich ist es eine Sache, seinen Kindern das zu ermöglichen, aber auch als Familie diese Erlebnisse auch gemeinsam zu machen. Da sind wir wieder bei den Privilegien, dass auch ein Kinobesuch oder ein Besuch im Museum, Eislaufen ja keine Selbstverständlichkeit auch sind.
Also stay tuned, da kommt vielleicht was von der Hobbylobby.
Jetzt haben wir schon gesprochen, 6 Jahre schon gibt es die Hobbylobby und Skalierungen gab es auch schon ins Ausland oder die laufen auch in die Bundesländer. Was sind so für dich deine Ziele, deine mittelfristigen für die Hobbylobby?
Irgendwann hat meine Mitarbeiterin zu mir gesagt, du darfst die Ziele nicht mehr laut sagen, die Leute halten dich für größenwahnsinnig. Also ich habe ein bisschen den Ruf, größenwahnsinnig zu sein, aber ich sage es jetzt trotzdem, weil ich finde... ich finde, das ist schon noch ein bisschen die Magic von der Hobby Lobby. Das Konzept ist super simpel. Die Idee ist total simpel und sehr leicht replizierbar, also sehr leicht skalierbar. Wir brauchen nicht extrem viele Kosten, um einen neuen Standort aufzumachen. Also mein Ziel wäre schon noch, in andere Länder zu gehen.
Siehst du besondere Regionen oder Gebiete, vielleicht auch in Österreich oder in Wien, wo der Bedarf besonders?
Natürlich, also es sind vor allem sozioökonomisch benachteiligte Gebiete. Es ist auf jeden Fall ganz stark der Ballungsraum von Städten. Also Städte haben einfach größere Herausforderungen, was das angeht. In Österreich sind wir gerade zum Beispiel auch noch nach Vorarlberg gegangen. Großen Bedarf sehe ich in den großen deutschen Städten, aber auch, also wir kriegen das auch ganz stark vom Balkan zurückgespiegelt. Also dass da auch sehr viel Bedarf noch wäre. Wir haben eine Anfrage aus Bosnien, Slowakei, Ungarn finden wir spannend. Also es gibt viel. Es gibt so ein paar Faktoren, die man halt sich dann immer anschaut, ob es Sinn macht, eine Hobbylobby zu eröffnen oder nicht. Das sind unter anderem Kinderarmutsquoten, Migrationsanteil, Freizeitangebote, die schon da sind, aber auch wie ist die Schule organisiert. Also es macht nicht so viel Sinn in Ländern, wo die Schule einfach ganztags fast durchgängig Ganztagsangebote setzt bis zum Abend. Mhm. Und da gibt es ein paar, zum Beispiel Slowenien ist nicht so spannend für uns, deswegen. Ja. Aber selbst wenn man, also Ganztag ist ja bei uns auch 15.40 Uhr und viele Eltern arbeiten dann bis 18 Uhr. Was passiert denn in den 3 Stunden danach? Ja. Also wir arbeiten mit vielen Ganztagsschulen zusammen, auch weil halt die Hobby-Lobby-Angebote oft erst die 16 Uhr, 17 Uhr starten zum Beispiel. Ja. Eigentlich gäbe es auch dort Möglichkeiten, aber natürlich mit dem meisten Sinn macht für uns ein Land, das eben vor diesen, das eben große Schere hat, einerseits zwischen Arm und Reich, aber oder auch sehr große Armutsquoten, genau. Und da schauen wir uns dann immer diese diversen Faktoren an und testen das auch vor Ort, pilotieren das, ob eine Hobbylobby Sinn macht, ob das angenommen wird. Und in der Regel überrennen sie uns überall. Also letztes Jahr haben wir erst im Herbst Rumänien gestartet und dann in dem gesamten Schuljahr 400 Kursplätze ermöglicht, also von 0 auf 100. Also schon cool irgendwie zu sehen.
Ja, wird doch spannend, denke ich auch, wie die Themenfelder sich auch entwickeln. Jetzt auch, denke ich, mit Voranschreitung der Digitalisierung, natürlich auch der künstlichen Intelligenz werden sich, ist das ja auch eine Möglichkeit, jetzt auch im außerschulischen Kontext dann noch Räume zu öffnen, Kompetenzen mitzugeben.
Ja, eben, weil gerade wir haben... Es gibt so viel freie Zeit für Kinder und Jugendliche mit Ferien, Nachmittagen, Wochenenden zusammen, haben wir mal ausgerechnet, sind bis zu 80% bei Volksschulkindern und bis zu 70% bei Mittelschulkindern, die sie quasi außerhalb der Schule verbringen. Und das ist einfach wirklich viel Zeit, wo man einfach wirklich viel bilden, Kompetenzen, Spaß, alles Mögliche für die Jugend.
Spaß ist auch ein wichtiges Stichwort,
weil man kann auch Spaß haben am Lernen und am Hobby. Da gibt es ganz viele Themenbereiche, die da spannend sind. Also die Kinder wünschen sich eh so viel von Fremdsprachen über Naturwissenschaften. Eben unser KI-Labor ist super da, diese Kooperation zu haben. Wir haben auch eine Kooperation mit der Hacker School, mit großen Museen, teilweise auch Albertina. TU macht auch was mit uns gemeinsam.
Aber ist auch schön, dass diese Ideen auch von den Kindern selber aufkommen.
Ja, total schön. Also wir haben an jedem Standort ein Wunschbrett, wo die Kinder sich aufschreiben dürfen, welche Kurse wünschen sie sich noch und was wollen sie noch lernen. Dann kommen so Sachen wie Koreanisch, dann hat man plötzlich einen Koreanischkurs, wenn man es schafft, ehrenamtliche zu finden, die Koreanisch lernen können und so, also den Kindern beibringen können. Ja, und, also das ist schon sehr spannend, was da kommt.
Und wir auch von den jungen Menschen lernen dürfen, welche Kompetenzen sie sich da wünschen, auch zu lernen. Wir sind jetzt schon am Ende wieder der Aufzeichnung. Unser Podcast heißt Gemeinsam Zukunft gestalten und das freut mich auch sehr, weil wir uns ja auch schon länger kennen, dass wir jetzt auch durch diese Kooperation gemeinsam auch die Zukunft von jungen Menschen mitgestalten dürfen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen so zu dem Punkt kommen, auch Richtung Call to Action vielleicht, auch an unsere HörerInnen. Wenn du jetzt selber in die Zukunft blickst, wie denkst du, müsste eine Gesellschaft aussehen, in der soziale Teilhabe selbstverständlich ist, sodass wir gar nicht mehr drüber sprechen brauchen? Ich weiß, eine große Frage, aber vielleicht...
Eine wirklich große Frage. Ich glaube, das sind ein paar Schritte relevant. Also ich glaube...
Vielleicht doch im Hinblick, was können wir auch jetzt als NGOs, als Social Business auch tun als Arbeitgeberinnen. Ja. Du bist ja auch eine Arbeitgeberin und wir in der ÖIAB genauso, um auch diese Kultur der Mitgestaltung zu stärken.
Ja, also ich glaube, ich würde vielleicht noch weiter vorne anfangen. Ich würde vielleicht noch auf der individuellen Ebene anfangen. Also ich glaube, auf der individuellen Ebene kann jeder Mensch dazu beitragen, weil wir können einfach mal anfangen, über unseren eigenen Tellerrand hinauszublicken und nicht nur unsere Bubble zu sehen, sondern auch quasi uns zu informieren über andere Gesellschaftsschichten, über andere Möglichkeiten, über Herausforderungen in unserem Land, über die Grenzen hinaus, in andere Länder schauen, in andere Kontinente schauen. Dann können wir schauen, okay, wo sind die Barrieren? Also was sind denn die Barrieren? Und wenn es da genug, weil du die NGOs auch schon angesprochen hast und Sozialorganisationen, wenn es da genug Menschen gibt, die das verändern möchten, diese Barrieren abzubauen, dann ist das auch schon mal ein Schritt in Richtung Teilhabe. Weil das ist ja genau das, was ich eigentlich ermöglichen wollte mit der Hobby Lobby, sozusagen das Barrieren abbauen. Barrieren zur Freizeit, Bildung und Kompetenzen im außerschulischen Bereich abzubauen für eine Schicht, die da keine hat. Also ich habe quasi die Barriere gesehen und versuche sie mit ganz vielen tollen Menschen gemeinsam niederzureißen. Genau. Und ich glaube, das kann man machen. Ich glaube, das müssen wir machen. Das ist unsere Verantwortung als Sozialorganisationen, aber auch unsere politische Verantwortung. Also ich glaube schon auch wählen gehen, die richtigen Menschen wählen, die sich dafür einsetzen, dass diese Barrieren abgebaut werden und nicht noch höhere zu bauen.
Also auch diese Möglichkeit zur Partizipation oder auch nicht nur das Recht, sondern so ist ich zumindest auch die Pflicht.
Ja, das wahrzunehmen und auch vielleicht dafür zu kämpfen, dass auch Menschen, die hier leben und die Staatsbürgerschaft nicht haben, das können. Zum Beispiel nochmal eins von vielen Hebelchen. Da gibt es so viele Hebel. Ich glaube, man muss gut hinschauen, all die Hebel wahrnehmen und dann sagen, okay, an den möchte ich mich jetzt setzen, weil es ist utopisch, dass wir individuell alle Hebel umlegen. Das kann ich auch nicht. Aber ich arbeite halt an dem Hebel Freizeitbildung und dort Zugang schaffen. Andere arbeiten jetzt vielleicht am Thema Jugendbeteiligung, dort an den Hebel setzen. Andere arbeiten am Thema Wahlen, dort an den Hebel setzen. Also ich glaube, wenn wir als Gesellschaft, wir glauben immer, wir können nichts tun, aber jeder von uns kann einen kleinen Schritt setzen. Zusammen ist das dann auch Collective Action irgendwo. Also wo wir alle zusammen irgendwie dann doch Veränderung schaffen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, nicht zu glauben, meine eigene Stimme zählt nicht. Weil wenn jeder glaubt, ich kann nichts verändern, dann passiert nichts. Aber wenn jeder morgen, keine Ahnung, irgendwas boykottiert, dann ist kollektiv ja auch viel passiert. Also, genau. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Optionen. Und ich glaube, auch den jungen Menschen die Tools an die Hand zu geben, laut zu sein und zu sagen, hey, ihr könnt euch dafür einsetzen, geht's auf die Straße oder was auch immer oder zeigt's, was möglich ist. Und dann, ja, und wir sind da, ich sehe uns zum Beispiel oft als Sprachrohr, wir sind dann das Sprachrohr für junge Menschen und sagen, hey, wir haben diese 3000 Jugendlichen und wir haben diese Wirkungsdaten und die sagen, alles geht ihnen schlecht. Ja. Also macht's was, setzt euch ein. So, oder, keine Ahnung, Handynutzung ist ein Thema. Wir müssen was zum Thema Handynutzung machen. Also ich glaube, da gibt's viele Hebel, viele Möglichkeiten. Ich glaube, das Problem oft für viele Menschen ist, dass es so viel gibt, das und dass man nicht weiß, wo fange ich an.
Also auch für sich selber herausfinden, in welchen Hebel kann ich, zu welchen Hebel habe ich Zugang oder auch die Energie und die Ressourcen.
Ja. Und ich glaube, das ist aber schon das Coole. Also wenn ich selber nicht weiß oder wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht weiter, wo soll ich denn anfangen? Dann schau mal, was gibt's denn? Ja. Dann werd Kursleiterin bei der Hobby Lobby und fang so an und dann lernst du Lebensrealitäten kennen. Dann siehst du vielleicht Barrieren, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass sie da sind. Und dann setzt du vielleicht einen ganz anderen Hebel.
Was möchtest du abschließend jungen Menschen mitgeben, die vielleicht jetzt auch gerade zuhören, die vielleicht immer wieder das Gefühl haben, sie können sowieso nichts verändern?
Es klingt so pathetisch und ich hasse es, wenn ich das sage, aber einfach durchhalten. Sich so ein bisschen ein dickes Fell aufbauen und eine Frustrationstoleranz und sich nicht, egal wie oft man Rückschläge erfährt, einfach weiter, weiter, weiter. Manchmal fühlt es sich so an, als würde man am Weg laufen und es wird es nicht weitergehen. Und dann, wenn man sich 2-3 Jahre nach hinten schaut, dann hat man doch viel erreicht. So. Und ich glaube, sich nicht so viele Barrieren und Grenzen auferlegen zu lassen, sondern auch einfach die zu hinterfragen und zu versuchen anzustoßen. Weil manchmal sieht man es gar nicht, aber man macht mit so einem kleinen Hammer kleine Risse in eine Wand, die da ist und irgendwann braucht es nur den letzten Stoß und die Barriere fällt auseinander.
Das stimmt, auch wenn man zurückblickt. Jemand hat mir mal gesagt, und manchmal muss ich dran denken, oft kann man sein Leben erst in der Rückschau so wirklich verstehen. Ja, aber natürlich, wenn man in der Situation ist, möchte man vorangehen, aber jeder kleine Schritt zählt. Ja, ja, liebe Rosa, dann sage ich mal danke für das schöne Gespräch und wir werden auch natürlich informieren, wie es mit unserem Projekt vorangeht.
Darauf
und
was ich schon da sehr, ja.
tut zurzeit ja. mit den jungen Menschen.
Ja, super. Danke euch fürs Kommen ja. und für den schönen Podcast.